Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Klaus Bogatzki, guten Morgen und herzlich willkommen. Heute darf ich Ihnen unter anderem eine Zeitreise versprechen. Wir werden uns später ins Jahr 2054 begeben und von da dann ins Jahr 1554 zurückbeamen lassen. Unser Pilot dabei ist deutsch-russischer Historiker und Politikberater. Willkommen, Alexander Rahr.
Dankeschön.
Zum Beamen kommen wir später, aber erstmal, was fasziniert Sie schon seit Jugendzeiten so an der Welt der Geheimdienste?
Der Geheimdienste? Naja, ich muss sagen, ich bin ja als Schüler damals oder als Student mit Radio Freies Europa in Berührung gekommen. Dort war ich fasziniert davon, wie viel interessantes Material in den Archiven dort gelagert war. Ich habe amerikanische Chefs erlebt, die einen bestimmten Berufsgang hinter sich hatten. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, weil ich die Zeit des Ende des Kalten Krieges am eigenen Leib gespürt habe. Ich bin Zeitzeuge dieser Epoche. Und da gingen die Geheimdienste praktisch über von einer Konfrontation zu einer Zusammenarbeit. Das habe ich unmittelbar beobachtet. Ich fand das sehr gut, weil sich dadurch auch die Welt zum Positiven entwickelt hatte.
Aber wenn Sie sich jemals vorstellen können, selber ein Agent zu werden?
Ich hatte einen Spitznamen in der Schule, Spion Alex, in der deutschen Schule, weil viele meiner Freunde eben nicht verstanden, warum wir zu Hause Russisch sprachen und ich mit russischen Freunden über irgendwas tuschelte, was sie nicht verstanden, auch politische Gespräche führte und auch die Russen, die ich dann später kennengelernt habe, natürlich nach dem Fall der Mauer, wussten mit mir auch am Anfang nicht gleich alles anzufangen, weil ich so gut Russisch sprach und sie natürlich mich verdächtigten, hier vielleicht zu nah an irgendwelchen deutschen Stellen zu sein.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, Alexander Rahr, Historiker und Politikberater, ein Mann, der Russland verstehen will und den seine Kritiker gerne immer als Putin-Versteher bezeichnen. Wenn Sie das Wort hören, was empfinden Sie dann?
Ja, das ist das Recht jeden Journalisten oder Politikers, diese Worte zu benutzen. Sie sind ja heute im Mainstream, werden ja auch vergeben, für nicht nur für mich, für viele andere auch. Ich selbst sehe mich ja auch als Russland und Putin verstehe, aber im guten Sinn. Nicht in dem Sinn, wie das immer wieder hier übertragen, weitergegeben wird. Ich bin praktisch seit den 80er Jahren mit Russland sehr eng verbunden, professionell, davor eben familiär. Aber professionell, ich habe lange Jahre bei den Amerikanern, bei Radio Freies Europa gearbeitet, in der Forschung, nicht in der Propaganda. Dann 18 Jahre lang in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige über die Politik. Und das war die Zeit, wo wir Brücken gebaut haben. In den 90er Jahren war ich Brückenbauer nach Russland, in die Ukraine, nach Kasachstan, nach Georgien, all diese Länder. Und nachher war irgendwann mal Schluss. Darüber werden wir bestimmt auch noch reden in der Sendung. Andere Agendas kamen zum Vorschein. Die Konfrontation, der neue Kalte Krieg brach wieder aus. Und die Brückenbauer oder diejenigen, die die Gruben zugeschüttet haben über die letzten 15, 20 Jahre hinweg, die wurden ins Abseits geschoben. Und meine Arbeit schien für viele dann nicht mehr wichtig. Auch die Think-Tank-Arbeit veränderte sich. Und dann bin ich einfach in die Wirtschaft gegangen, um da noch meine Möglichkeiten weiter zu erarbeiten und weiter als Brückenbauer tätig zu sein.
Wenn wir jetzt mal so die deutsch-russischen Beziehungen benoten müssten von 1 bis 6, der alte Spion Alex aus Schülerzeiten wird jetzt als Lehrer dann gefordert. Wie würden Sie bewerten von 1 bis 6? 5.
Ja.
Waren die, jetzt natürlich mit Ausnahme der beiden Weltkriege und des Kalten Krieges, waren die in der Geschichte jemals so schlecht?
Ja, sicher im Zweiten Weltkrieg, wie Sie
ja,
schon sagen.
Ja, sehr klar. Ansonsten?
Ich bin zwar Historiker, aber ich kann nicht beurteilen, wie damals diese Beziehungen sich entwickelt haben. Damals hatten wir nicht die sozialen Medien.
Damals was meinen Sie mit damals?
Damals, vor 200 Jahren, vor 300 Jahren, also ich habe ja, um mein Buch zu schreiben, über das wir vielleicht auch noch reden werden, habe ich ja die Zeit von Ivan dem Schrecklichen, also vor genau. 500 Jahren nochmal studiert.
Da waren die ersten Deutschen
da. Da waren die ersten Deutschen da am
Ivan
Hofe.
Dem Schrecklichen.
Ja, oder Ivan dem Vierten, sicherlich, er war ja nicht immer schrecklich gewesen, er war ja zunächst ein Reformer. Aber was interessant war, ist, dass auch damals Russland versucht hatte, über Deutschland nach Europa zu gelangen, das funktionierte nicht. Oder über England, funktionierte nicht. Und was ich der deutschen Politik heute Vorwerfer ist, dass Deutschland seine Anwaltsrolle, die es ja von Russland praktisch nach der Wiedervereinigung bekommen hat, zu vermitteln zwischen West und Russland, heute nicht mehr so wahrnimmt wie früher. Den Russen kann man auch einiges vorwerfen, dazu kommen wir auch gleich.
Ja, aber jetzt wollen wir doch noch so ein bisschen so bei diesem Verhältnis. Sie haben jetzt gesagt, Russland hätte gerne Deutschland als den Vermittler zu Europa gehabt. Was bedeutet dann Deutschland heute bei den Russen und für die Russen?
Eine große Enttäuschung aus meiner Sicht und eine Hoffnung dahingehend, dass sich alles wieder zum Besseren verändert wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und man weiß in Russland, in den Eliten, aber auch in der Gesellschaft, dass Deutschland eigentlich ein Freund Russlands ist. Und dass, wenn der Konflikt um die Ukraine und der große globale europäische Konflikt, wenn der irgendwann mal vorbeigehen würde, hofft man in Russland und weiß auch in Russland, dass Deutschland dann der wichtigste Partner und der wichtigste Freund in Europa sein wird. Und die Deutschen als Nation sind weiterhin die beliebteste ausländische Nation in Russland, trotz der Konflikte, die wir haben. Aber man wirft natürlich den Deutschen heute vor, zu sehr eben antirussische Position im Westen eingenommen zu haben.
Ja, aber wenn Sie sagen, die Russen sind enttäuscht von Deutschland, dann kann ich natürlich auch sagen, wir Deutschen sind enttäuscht von Russland. Was ist denn in Ihnen vorgegangen, als die Russen 2014 die Krim annektiert haben?
Ich habe die Entwicklung voraussehen können, nicht die Krim-Annexion, aber auf jeden Fall diesen Streit, der entwickelte sich über Jahre hinweg. Die Ukraine wurde zu einem Zankapfel in den Beziehungen zwischen Westen und Russland, zwischen Amerika und Russland. Ich sage Folgendes, gut, die Russen haben unsere Wertepolitik, die Europäer als Wertegemeinschaft nicht ernst genommen und nicht verstanden. Sie wollten Handel treiben und wollten sich nicht in ein Werte-Europa orientieren und integrieren. Das haben wir wiederum im Westen nicht verstanden, warum Russland das nicht wollte und nicht konnte.
Ja, warum will Russland das nicht?
Und weil Russland immer in der Geschichte ein eigenes Europa aufbauen möchte, eines, das auf der Idee eines dritten Roms begründet ist, auf der Orthodoxie, auf einem anderen traditionelleren Russland, einem Europa, das auch tief verwurzelt ist in asiatische Strukturen. Russland hätte in vielerlei Hinsicht auch die Fremdherrschaft der 300 Jahre lange Fremdherrschaft der Tataren mit übernommen in seinen Staatsaufbau. Deshalb nennt man Russland ja auch zur Hälfte eine asiatische Nation, obwohl die Russen Europäer sind. Da gibt es sehr viele Missverständnisse, was das Problem heute ist, dass wir das alles nicht mehr verstehen wollen und nicht mehr verstehen können. Aber ich betone nochmal, der Hauptgrund, Sie reden über die Ukraine. Das ist meine Hypothese. Der Hauptgrund für den Konflikt ist die NATO-Osterweiterung, die viel zu schnell und ohne Rücksicht auf russische Interessen durchgeführt wurde. Wir hätten sie gegenüber Russland abfedern müssen. Das ist meine Meinung. Und wenn wir das getan hätten, wäre es in der Ukraine nicht zu dieser Katastrophe, zu diesem Zusammenprall gekommen.
Welchen Einfluss nimmt Russland auf die deutsche Politik? Jetzt am Donnerstag gab es im ARD-Magazin Kontraste einen Beitrag und da hieß es dann, aus Russland gesteuerte Medien verbreiten Fake News und hetzen gegen den Westen.
Also es ist so, dass wir heute in einem hybriden Krieg leben, in einer Propagandaschlacht auf beiden Seiten. Das, was die Russen versuchen, über ihre Instrumente, über Medien hier im Westen zu verbreiten, tun wir ja auch, ehrlich gesagt, über unsere Arbeit, Medienarbeit, über Stiftungsarbeit in Teilen der Ex-Sowjetunion ja auch.
Da werden Fake News von deutschen Stiftungen verbreitet?
Was heißt Fake News? Die Gegenseite behauptet immer wieder, das wären Fake News. In Wirklichkeit ist das russische Narrativ, das bei uns als Fake News angesehen wird. Das ist das, worunter ich immer wieder leide, bei meinem Versuch, immer objektiv zu argumentieren. Ich versuche, das, was ich seit Jahrzehnten immer mache, den russischen Standpunkt auch mit unserem zu vergleichen. Aber dafür muss man den russischen Standpunkt ja auch kennen. Und heute leben wir in einer Welt, wo alle Argumentationen, die aus Russland kommen, alles, was Russland sagt, a priori als Propaganda abgetan wird, als Fake News, das uns nicht interessiert, das falsch ist, das auf der anderen Seite der Moral steht. Und damit kann man sich nicht abfinden, weil man so keinen Dialog führen kann und auch nie eigentlich zu einer allgemeinen Wahrheit gelangt und auch nicht zum Frieden.
Alexander Rahr, Historiker und Politikberater im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, dessen letztes Buch ein Politthriller ist. 2054, Putin dekodiert. Und damit also zur eingangs versprochenen Zeitreise. Wir beamen also ins Jahr 2054 nach Russland. Was finden wir da?
2054 ist ein sehr interessantes Datum, weil ich in meinem Buch, gebe ich ja zu, als Schriftsteller gearbeitet habe an dem Buch.
Ihr nicht erster nur, Roman?
Ja, ich habe ja 9 Sachbücher davor geschrieben in Deutschland, als ich noch in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik oder bei Radio Freies Europa gearbeitet habe. Jetzt komme ich auch schon so in ein Alter, wo man als Zeitzeuge wirklich auch ernster genommen wird. Und ich denke, dass ich interessante, wahrheitsgetreue Geschichten zu erzählen habe und in der Geschichte auch viel gesehen habe, in der kürzlichen Geschichte der letzten 30, 40 Jahre. Und ich habe einen Roman geschrieben, um, sagen wir, eine große Geschichte Russlands der letzten 500 Jahre zu erzählen, eine Zeitreise, wie Sie gesagt haben. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen über den Kalten Krieg, der aus meiner Sicht noch nicht richtig verarbeitet worden ist. Ich erzähle über das Leben und das Wirken der alten Politimmigranten. Meine Vorfahren kamen aus dieser Ecke, aus diesem Milieu, die wichtig war auch für den Ausgang des Kalten Krieges. Ich erzähle die Geschichte des Zusammenpralls, sagen wir, der Kulturen, auch der verschiedenen politischen Standpunkte, auch den Ukraine-Konflikt aus meiner Sicht eben als Geschichte mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen Persönlichkeiten, die sich über den richtigen Weg streiten. Und ich will natürlich einen Blick in die Zukunft werfen. Und der Blick in die Zukunft ist alles andere als rosig, weil ich glaube, dass die Welt dreigeteilt werden wird. Die Konturen dieser neuen Welt sehen wir schon. Wir haben es auf der einen Seite noch weiterhin zu tun mit einem transatlantischen Block oder transatlantischen Gemeinschaft. Ich glaube, sie wird die ganzen Schwierigkeiten überleben, die wir haben, weil das eine Schicksalsgemeinschaft ist. Aber wir werden, und darauf muss man heute Rücksicht nehmen und sehr aufmerksam beobachten, eurasische Allianzen haben. Einen neuen eurasischen Machtblock, der von China allerdings und nicht von Russland dominiert wird. Und darüber schreibe ich in dem Buch. Ich versuche auch hier Fakten zu bringen, auch in der Geschichte, um den Leser zu überzeugen, dass er hier mit größerem Interesse und mit größerer Aufmerksamkeit diese Prozesse in diesem Teil der Welt beobachten muss. Und natürlich, was nirgends verschwinden wird, ist der Islamismus, der natürlich von Marokko bis in die Philippinen, bis nach Indonesien weiter wirken wird.
Nun würde ich hoffen, dass wir 2054 dann hier nochmal sitzen und uns darüber unterhalten, was davon eingetroffen ist. Aber jetzt beamen wir mal zurück ins Jahr 1554. Was finden wir da in Ihrem Politthriller?
Ja, ich will den Leser nicht verwirren. Ich will ihn an der Hand nehmen und einfach hineinführen in die Ursachen und die Gründungsphase der eigentlichen russischen Geschichte, der russischen Staatswerdung. Das ist die Befreiung Russlands von einer Fremdherrschaft, von dem tatar-mongolischen Joch. Russland wurde, damals herrschte Iwan der Schreckliche, Iwan der Vierte. 1552 schlug er die Tataren und plötzlich eröffnete ihm etwas, was unvorstellbar ist für heute, ganz Sibirien. Es gab ja keine Macht mehr, die Russen dort aufhalten konnten. Sie wurden innerhalb weniger Jahrzehnte danach zum größten Flächenstaat der Welt. England musste sich seinen Zuweg nach Indien über die See suchen. Die Russen hatten plötzlich einen Riesenraum mit all diesen Rohstoffen. Und Europa verstand gleich darauf, dass man um dieses Russland konkurrieren musste, weil diese ganzen Rohstoffe damals, natürlich waren es damals nicht Öl und Gas, aber Holz, Pech, Schwefel und Pelze vor allen Dingen, für den Wohlstand und für die Wirtschaften Europas hochinteressant war. Und ich will diese Parallele ziehen, damit der Leser sieht, wie damals praktisch und heute Europa über Russland nachdenkt und Russland über Europa. Die ganzen Konflikte, die wir heute haben, über Jahre hinweg, die haben ihren Ursprung in diesem Denken, das wir vor 500 Jahren alle zusammen irgendwann mal begonnen haben.
Hauptperson in dem Buch sind Sie und Ihr Vater, leicht verschlüsselt. Über den Vater sprechen wir gleich nochmal in einer Runde, wo wir über Ihre Biografie nochmal reden. Aber Sie beide sind da also die Hauptperson und dann rechnen Sie gnadenlos ab mit Gegnern, mit Politikwissenschaftlern, mit Politikern, mit Journalisten, die da alle unter Pseudonymen auftreten. Hat Ihnen das gut getan?
Das ist keine Abrechnung. Das ist auch nicht die Abrechnung von Alexander Rahr, sondern das ist ein Abenteuer eines Don Quixotes, der versucht hat, seine Ideale rüber zu retten in einer Zeit, wo es scheinbar nicht mehr ging in Deutschland und gegen Windmühlen antreten musste. Und fairerweise muss ich ja dazu sagen, dass ich alle meine Gegner, die ich ja damals auch gesehen habe, in den Jahren 2012, 2013, 2014, wurde ja viel über sogenannte Russlandversteher, Putinversteher debattiert. Ich war dann plötzlich einer. Und man konnte sich da vielleicht nicht so wehren. Man konnte seinen Standpunkt damals nicht so klar ausdrücken, wie ich das versuche, in diesem Buch vielleicht nachzuholen. Aber ich lasse doch die andere Gegenseite in Persönlichkeiten unter Pseudonym natürlich und nicht Pseudonym sprechen.
Ja, aber das ist immer, die sind derart unsympathisch. Also nun. Waren die auch so, wie Sie sie erlebt haben? Also ich meine, Sie haben jetzt mehrfach angesprochen, Sie waren 18 Jahre bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ein, wie wir sagen würden, Think Tank, der dem Auswärtigen Amt nahesteht. Da sind Sie ausgeschieden, nicht gerade im Frieden. War jetzt dieser Politthriller auch eine Möglichkeit für Sie, das alles so ein bisschen aufzuarbeiten?
Zu erzählen, wie die Geschichte damals ist, aber nicht auf die Persönlichkeit von Alexander Rau oder auf meine Probleme hingerichtet, sondern auf die allgemeine Situation, die entstanden ist. Aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung. Deutschland hat damals als Freund Russlands, als Anwalt Russlands viel machen können, um das, was nachher in der Ukraine kam, zu verhindern. Zwei Dinge wollte ich nur sagen. Wieso hat Deutschland 2011 die strategische Partnerschaft mit Russland aufgekündigt? Das war damals von der CDU und den Grünen, die damals in der Opposition waren, so angedacht.
Russland, wir haben über Enttäuschung, Sie haben über Enttäuschung gesprochen, russische Enttäuschung. Ich habe schon mal angesprochen, deutsche Enttäuschung. Russland hat nicht den demokratischen Weg, Sie haben die Werte der westeuropäischen Gemeinschaft angesprochen genommen. Haben Sie da nicht Verständnis dafür, wenn dann sowas aufgekündigt wird?
Ja, ich habe Verständnis, absolutes Verständnis. Ich bin absolut ein liberal denkender und toleranter Mensch. Bloß ich will, dass den anderen Standpunkt auch verstanden wird. Nämlich der Standpunkt, der bis zum letzten Punkt auch darauf beharrt, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte, mit Russland umzugehen. Zum Beispiel die Rede Putins anders zu analysieren und auch zu verstehen, dass Deutschland weiterhin diese Anwaltsrolle hätte machen müssen. Ja, die Russen haben einen gravierenden Fehler gemacht. Die Russen hätten den 19. und 21. August 1991, als sie sich selbst vom Kommunismus befreit haben, im Augustputsch, zum großen nationalen Feiertag erklären müssen. Das war mein großes Wunschdenken.
Das war der große Putsch gegen Gorbatschow.
Damals haben sie den Kommunismus abgeschüttelt. Danach lief vieles falsch. Wir haben immer wieder gedacht, Russland geht Richtung Demokratie. Russland hat aber einen anderen Weg gesucht, wahrscheinlich in seine Vergangenheit, um den Staat zu erhalten und das Staatswesen zu erhalten, um nicht weiter auseinanderzufallen. Und diese ganze Problematik, die wir in Russland haben, wird aus meiner Sicht hier nicht richtig dargestellt und nicht richtig verstanden. Und ich gehe so weit zu behaupten, dass hier große Fehler begangen worden ist. Und mein Job war es, in der DGAP, aber auch woanders, darauf hinzuweisen.
Für auswärtige Politik.
Darauf hinzuweisen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt.
Sie sind dann danach Berater in der Wirtschaft geworden. Erst bei Wintershall, das ist ein deutscher Gashändler, der mit Gazprom kooperiert hat.
Gasförderer in Norwegen.
Gasförderer. Und heute sind Sie bei Gazprom als Berater. Was machen Sie denn da genau?
Also man muss sagen, dass Wintershall, ich war 3 Jahre bei Wintershall, ist eine deutsche Firma, Tochterfirma von der BASF. Sie bohrt nach Gas und Öl in Russland. Sie hat aufgrund dieser neuen Bestimmungen innerhalb der Europäischen Union ihr Inlandsgeschäft abgeben müssen. Sie konnten das nicht behalten und Gazprom hat dieses Geschäft aufgekauft. Mhm. Davor existierte eine Tochterfirma zwischen Gazprom und Wintershall. Und ich glaube 400 Mitarbeiter sind damals von Wintershall zu Gazprom gegangen. Die Verträge wurden eben übertragen nach Gazprom und darunter auch mein Vertrag, weil ich gesehen habe, dass ich für einen solchen russischen Weltkonzern wie Gazprom, zu dem ich ein sehr vernünftiges und kollegiales Verhältnis hatte durch meine Arbeit bei Wintershall und auch früher, die ich beraten konnte. Die sind daran interessiert, auch von jemandem wie mir objektive Informationen über Deutschland und Europa, über den Westen zu bekommen.
Ja, aber was machen Sie da genau?
Ich bin Politikberater, genauso wie ich für Wintershall damals den Vorständen von Wintershall erzählt habe, was in Russland los ist. Jetzt versuche ich den Vorständen von Gazprom zu erzählen, was in Deutschland los ist, abseits der Medienberichterstattung, was läuft, welche...
Was haben Sie denn zuletzt erzählt, was in Deutschland läuft, was die so nicht hätten wissen können?
Wissen Sie, manchmal interessieren sich auch nur für die Ergebnisse von Schalke 04, ein Verein, der dort gefördert wird. Aber natürlich ist die russische Seite höchst daran zu interessieren, zu verstehen, wie die deutsche Gesellschaft tickt, welche neuen politischen Kräfte in Deutschland hochkommen können, wer Frau Kramp-Karrenbauer ist, die vor einem halben Jahr ein völlig unbeschriebenes Blatt ist und morgen theoretisch Kanzlerin werden könnte. Natürlich interessiert es solche Schlüsselkonzerne, große Konzerne, nicht nur russische, sondern auch andere ausländische sehr. Man will wissen, wohin der Partner Deutschland morgen gehen wird.
Das heißt, Sie sind ein Lobbyist.
Nein, ich bin kein Lobbyist. Ein Lobbyist ist derjenige, der zu Ministerien läuft und versucht, hinter den Kulissen, was manchmal ja auch eine sehr anständige Arbeit ist, Interessen eines Konzerns durchzusetzen. Ich tue das nicht. Ich bin politischer Berater für Gazprom in den Fragen, wo sie mich zu sowas einladen. Aber ich arbeite mehr als 50% meiner Zeit nicht für Gazprom, sondern im Deutsch-Russischen Forum bin ich an drei wichtigen Projekten beteiligt. Und zwar an einem Arbeitskreis, den ich mitgegründet habe mit der deutschen Wirtschaft, eine Konzeption eines gemeinsamen Raumes zwischen Vladivostok und Lissabon, wirtschaftliche Natur. Wir arbeiten an den Potsdamer Begegnungen. Das ist ein Kulturforum gewesen, jetzt ein politisches Forum zwischen Russland und Deutschland, wo viele Dinge zur Aussprache kommen, die auch im Petersburger Dialog besprochen werden. Und dann habe ich auch so eine Webseite Russland Kontrovers, wo ich viele, viele Experten, auch meinen ehemaligen Chef, Herrn Professor Schneider, immer wieder einlade, dort Beiträge zu liefern zu Russland, auch unterschiedliche. Also ich bin voll ausgelastet, aber das hat mit der Arbeit in Gazprom dann nichts zu tun.
Emma Pollock mit Clemency, also mit Milde, Gnade, Nachsicht. Alexander Rahr, Historiker und Politikberater bei Deutschlandfunk Kultur, der 1959 in Taipeh geboren wurde, der Hauptstadt von Taiwan. Wie das?
Mein Vater war dort Journalist, hat in einem Radiosender, der von russischen Immigranten, aber auch von Amerikanern damals finanziert wurde, Sendungen nach Sibirien gemacht.
Russischsprachige. Sie haben ja schon erzählt, in Ihrem Elternhaus. Später haben Sie dann noch kurze Zeit in Tokio einen Teil Ihrer Kindheit verbracht. Dann kamen Sie nach Frankfurt, in die Nähe von Frankfurt, dann nach München. Ihr Vater dann bei Radio Liberty, von den Amerikanern finanziert, gearbeitet und auch kontrolliert von den Amerikanern. Die Sprache Ihrer Kindheit, haben Sie gesagt, war Russisch.
Zu Hause Russisch, draußen außerhalb der Wohnung nur Deutsch. Ich bin zweisprachig und in zwei Kulturen aufgewachsen und ich glaube, dass das auch eine Stärke ist. Ich bin ein typisches Flüchtlingskind. Meine Vorfahren, väterlich und mütterlicherseits, sind Bürgerkriegsflüchtlinge aus Russland. Mein Vater ist über das Baltikum nach Deutschland gekommen.
Also nach der bolschewistischen Oktoberrevolution, der lange Bürgerkrieg,
in den 30er Jahren,
wo dann die Roten die Weißen besiegt haben.
Genau. In den 30er Jahren hat er im Baltikum auch studiert. Ist dann nach Deutschland, weil natürlich die Rote Armee ins Baltikum einmarschierte und unsere Familie hatte dort nichts Gutes zu erwarten, nachdem sie aus der Sowjetunion geflüchtet war oder ausgewiesen worden ist, 1924 damals. Und mein Vater hat hier natürlich Stationen in den KZs erlebt. Er hat sich dem Widerstand gegen Hitler, dem russischen Widerstand damals angeschlossen. Bei denen ist im Westen heute sehr wenig bekannt, aber die haben damals die Losung ausgegeben, gegen Hitler und Stalin zusammenzukämpfen. Und mein Vater hat bis zum Schluss, ja, bis zum Ende des Krieges in Dachau gesessen und wurde halbtot damals von den Amerikanern befreit. Und das hat sein Leben natürlich geprägt. War nachher als Journalist tätig, hat in den 50er Jahren hier in Politorganisationen in Berlin gearbeitet und ist nachher in den Fernosten gefahren. Nach dem Fernosten nach Frankfurt und dann nach Radio Liberty in München, wo er 30 Jahre lang religiöse Sendungen gemacht hat als Kirchenhistoriker.
Was erinnert in der KZ-Gedenkstätte Dachau noch heute an Ihren Vater?
Ja, das ist die Kapelle. Es gibt ja mehrere Kapellen, die dort auf oder neben dem Territorium des Dachau-Konzentrationslagers aufgebaut worden ist. Eine russische Kapelle ist dort entstanden und dort befindet sich auch das Holzkreuz von meinem Vater, das er damals mit sich getragen hat als Häftling in Dachau. Und er war Architekt von seinem Werdegang her und bevor Journalist wurde. Und er hat diese Kapelle damals auch mit konzipiert.
Und das haben Sie gesehen, dieses Holzkreuz? Haben Sie in Dachau mal gesehen? Erinnern Sie sich daran noch?
Ich versuche jedes Jahr nach Dachau zu fahren, in die Gedenkstätte, weil das unsere Familiengeschichte ist. Und der Mann meiner Frau ist Priester und zelebriert dort in der ersten Maiwoche immer diese Messe zum Gedenken an alle russisch-orthodoxen, aber nicht nur russisch-orthodoxen Häftlinge, die damals umgekommen oder überlebt haben im Dachau-Konzentrationslager. Und dieses Holzkreuz wird dann hinausgetragen und den Gläubigen gezeigt.
Ihr Bruder ist Priester, auch bei der russisch-orthodoxen Kirche. Das heißt, das ist die Glaubensbasis für die Familie Rahr, die russisch-orthodoxe Kirche?
Wir sehen die Kinder, die sehr geprägt worden sind von der Generation unserer Eltern. Die Geschichte meiner Mutter will ich ja gar nicht erzählen, weil ihr Vater Adjutant des weißen Generals Wrangel gewesen ist, einen großen weißen General, der gegen die Roten verloren hat, aus der Krim nachher in den Westen flüchten musste.
Nach der Oktoberrevolution.
Mit fast 1 Million von Kriegern, ja, die nachher im Westen gestrandet sind. Also wir haben zu Hause in den 60er, 70er Jahren praktisch den alten russischen Geist immer wieder zu spüren bekommen. Alexander Solzhenitsyn war bei uns mal zu Hause. Wir haben eigentlich am Abendessentisch immer nur über Politik gesprochen, über das Russland. Und mein Vater hat wirklich bis zum Schluss gehofft, dass dieses Russland mal befreit wird vom Kommunismus und er zurückkam. Und diese Hoffnung haben sich erfüllt. Er ist dann im Jahre 1991 zum ersten Mal wieder nach 50 Jahren in die Sowjetunion, damals noch, oder Russland, war gerade der Umsturz, ist damals dahin gefahren.
Gab es für Sie denn, bei all dem, was Sie jetzt erzählen, gab es für Sie überhaupt eine berufliche Alternative,
Nein.
dass Sie was anderes hätten machen
Das
können?
Haben Sie sehr gut jetzt gesagt, ja.
Das genau. war zwangsläufig
Das überlege ich mir auch, ja. Das war zwangsläufig vorgegeben, weil ich in dem Ganzen so fest saß und so lebte. Eigentlich, aber mit einer großen Ausnahme, ich will das wirklich hier unterstreichen, ich wollte nie dieses Immigrantenbild von Russland haben. Ich wollte mich von den Immigranten, die ja sehr ein besonderes Russlandbild gepflegt haben, sehr emotional, das wollte ich nie für mich in Besitz nehmen. Ich habe deshalb studiert. Ich habe ernsthaft studiert, 6, 7 Jahre, um das alles wissenschaftlich zu begreifen und zu erforschen, was ich nachher gemacht habe.
Ja, aber Sie wurden mit 18 Jahren schon Mitarbeiter des Forschungsprojekts Sowjetelite des damaligen Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien. Hatten Sie nicht als junger Mensch irgendwie mal das Bedürfnis, was ganz anderes zu machen? Irgendwie aus dem Rahmen zu fallen? Wo nee. Papa dann sagen musste, nee, der Papa, Sascha, das machst du nicht.
Der Papa hat mich nicht in diese Schiene gestoßen. Der Papa hat mir nur nachher gesagt, 10 Jahre später, wo ich in der Deutschen Gesellschaft für Ostpolitik dann als Experte da in meinem Deutschlandfunk und woanders sprechen durfte und erzählen durfte und erklären wurde, was in Russland vor sich geht, hat er gesagt, du musst doch mehr die russische Ansichten zur Sprache bringen. Ich habe ihm gesagt, ich bin deutscher Staatsbürger, ich arbeite in einem deutschen Forschungsinstitut, das kann ich nicht. Aber er hat das nur gedacht, das war halt der große Unterschied. Aber was wichtig war, dass für mich ein positives, vielleicht Drama war. Ich war wie in einem Film, der anfing in den 80er Jahren anzulaufen, mit der Geschichte Gorbatschows, als er in die Macht kam. Ich war begeistert von dem, was Gorbatschow gemacht hat. Ich habe ihn nicht als zweiten Goebbels gesehen, wie unser Bundeskanzler Kohl. Ich habe an ihn geglaubt. Und,
ja, Kohl hat das dann am Ende ja auch wieder zurückgegeben.
Also. Ja. Hat er auch, ja. Aber Gorbatschow hat ihm das nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz haben wir damals eine hochinteressante Geschichte erlebt, die auch noch nicht zu Ende ist. Und was soll ich sagen, in dieser ganzen emotionalen Welt bin ich halt aufgewachsen und ich habe versucht, sie sowohl wissenschaftlich zu gestalten, als auch jetzt vielleicht in diesem Polit-Thriller, in diesem Roman, wo ich vielleicht meinen Gefühlen auch stärker freien Lauf lassen habe, als es vielleicht noch sein sollte.
Alexander Rahr, der sich mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin duzen darf. Was muss ich tun, damit ich mich auch mit Putin duzen darf?
Ja, mich duzt er, ich duze ihn nicht. Aber wissen Sie, die Geschichte ist einfach erzählt. Ich habe ihn 93 oder 94 zum ersten Mal auf einer Konferenz kennengelernt. Er war damals unwichtig, ich war unwichtig. Wir saßen, alle haben sich untereinander unterhalten. Und wir als
er war der Kofferträger
von Sobchak, des damaligen Oberbürgermeisters.
Von genau. St. Petersburg.
Und ich war Kofferträger von dem Vorstand der Körperstiftung. Wir haben uns aber in den Pausen unterhalten, da habe ich einen gewissen Eindruck von ihm gewonnen, der eigentlich aber nicht irgendwie ganz besonders war. Ich habe dann im Jahre 2000 den Auftrag bekommen, von einem deutschen Verlag die Biografie über Putin zu schreiben. Ich habe das auch gemacht. Das Buch Der Deutsche im Kreml ist dann auf den Markt gekommen. In Russland wurde es ein Bestseller, aber 2 Jahre später. Und nachdem das Buch wirklich im Verkauf war, hat mich die Kreml-Administration angerufen und gesagt, der Staatspräsident möchte Sie mal kennenlernen. Und dann bin ich in den Kreml gefahren und ich hatte ein Abendessen zu zweit mit Wladimir Putin, das 3 Stunden gedauert hat und ich fand ihn sehr offen, sehr ehrlich. Wir haben uns über vieles unterhalten, ich konnte jedes Thema wählen und ich will nicht sagen, dass danach der Kontakt weiterhin so aufrechterhalten geblieben ist, aber ihn gibt es. Ich sehe ihn jedes Jahr bei den Konferenzen des Internationalen Walder-Clubs. Wenn der Petersburger Dialog stattfindet und Putin dort erscheint, dann winken wir uns irgendwie zu.
Aber er läuft dann nicht auf Sie zu und gibt Ihnen die Hand und sagt, hallo Sascha.
Das ist auch mal vorgekommen, dass er in einer Runde von deutschen Wirtschaftskapitänen stand und sah mich und drehte sich von denen um und fing an, mit mir über irgendwas zu reden, über seine Rede damals im Deutschen Bundestag, wie ich sie fand. Und die deutschen Wirtschaftskapitäne waren überhaupt nicht amüsiert.
Spricht er dann Deutsch mit Ihnen?
Er spricht mit mir Russisch, aber manchmal, als ich mit ihm zum ersten Mal dann zusammenkam, hat er angefangen, Russisch zu reden und dann plötzlich macht er einen Spaß und sagt, jetzt reden wir Deutsch miteinander, damit sie uns nicht abhören können.
Welches Verhältnis hat Putin heute noch zu Deutschland?
ein hoffnungsvolles. Er wird alles dran setzen, um eine strategische Partnerschaft mit Deutschland irgendwann mal wieder
zu kriegen. Ja, ich meine das Persönliche jetzt mal.
Das Persönliche.
Sie reden ja auch gerne davon, wie er früher als KGB-Agent in Dresden, in Sachsen gerne Bier getrunken hat. Und
also ich
so.
Glaube, ist das da ich noch glaube drin? Er hat Deutschland niemals, und das ist wichtig, als Feindesland betrachtet. Und er hat sich durch seinen Werdegang, durch sein Studium Deutschlands, damals im KGB, hat er sich für Deutschland sehr interessiert. Aber er hat das romantische, alte Deutschland aufgesogen. Er hat ein sehr romantisches Deutschlandbild, das es heute nicht mehr gibt. Deutschland als Teil einer europäischen Wertegemeinschaft, das nicht deutsche nationale Interessen oder die alte deutsche Literatur, Goethe oder Schiller, sondern heute ganz andere Werte, mehr humanitäre Werte vor sich trägt, das ist ihm fremd.
Sie selber haben mal in einem Artikel geschrieben, Putin ist kein Demokrat. Das würde erheblich widersprechen, ihr möchte das mal so sagen, da Gazprom-Kollegen Gerhard Schröder, der ihn ja als Lupenrein-Demokraten bezeichnet hat.
Ich weiß nicht, ob Schröder das gesagt hat, weil er das glaubt. Ich denke, er wollte einfach Putin damals schützen.
Gut, aber jetzt sagen Sie, so Putin ist
kein Demokrat. Er ist kein westlicher Demokrat und die meisten Russen, die ich kenne, sind auch nicht Anhänger eines westlichen liberalen demokratischen Modells. Sie sagen, sie wollen ihre eigene Demokratie erfinden und suchen danach in ihren eigenen Traditionen. Russland war ja nicht immer undemokratisch
im Laufe ihrer Geschichte. Wann war Russland demokratisch?
Russland, denke ich, war unter Alexander II. Und Alexander III. Und auch Nikolai II. Ein große Schritte ist Richtung Demokratie gegangen.
Aber demokratisch war es nicht. Es war
Nein, Russland
war am Ende eine noch reaktionärere Monarchie als das die K&K-Monarchie und das heißt und Preußen und das heißt nun wirklich was.
Trotzdem gab es mehr Freiheiten in diesem Land als davor. Ich stimme Ihnen zu in der Weise, dass Russland eben niemals, genauso wie fast alle slawischen Länder, und deshalb haben wir diese Probleme auch heute in der Europäischen Union, sie sind nicht durch die Phase der großen Aufklärung gegangen, wie wir in Westeuropa.
Wenn ich in Ihrem Politthriller Ivan den Vierten, ich sage jetzt bewusst, damit Sie nicht wieder ausflippen, ich sage bewusst nicht Ivan dem Schrecklichen.
Er war schrecklich. Gut, er war schrecklich in der zweiten Amtswahl. Schrecklich.
Aber wenn ich den da lese, dann denke ich immer, ich sehe Putin im Jahre 1554. Er hat Züge von Putin. Geben Sie es zu, Alexander
Rath. Ich gebe zu, dass jeder starke Herrscher in Russland als Reformer begonnen hat. Und das hat auch Ivan der Schreckliche gemacht. Er hat große Reformen versucht anzustoßen, sie sind nachher gescheitert. Er ist im Krieg mit dem Westen stecken geblieben und ihn praktisch auch verloren.
Aber wo sind die sonstigen Gemeinsamkeiten zwischen Zar Ivan dem IV. Und Zar Wladimir Putin?
Es ist kein Vergleich der beiden Zaren, es ist ein Vergleich zweier Epochen. Die sehr, sehr
aber auch der Person,
große Gemeinsamkeiten
haben. Sie beschreiben, ich muss das jetzt wirklich mal sagen, Sie beschreiben Ivan den IV. Auch sehr liebevoll.
Weil er am Anfang ein Reformer gewesen ist, der sich nachher zu einem Tyrann entwickelt hat, mutierte. Und zu einem schrecklichen Tyrann. Und diese Schreckensherrschaft von Ivan dem IV. Beschreibe ich eingehend auch in diesem Buch. Und ich finde, dass es große Parallelen der Entwicklung vor 400 oder 500 Jahren zu der heutigen gibt. Und ich will darauf aufmerksam machen, als Historiker, nicht mehr.
Wie wichtig ist Ihre gute Beziehung, auch wenn es jetzt eine nicht auf Gegenseitigkeit beruhende Duzbeziehung ist, sondern nur Sie von Wladimir Putin geduzt werden, wie wichtig ist diese Beziehung, dass Sie dazu beitragen konnten, dass der Kreml-Kritiker Michail Khodorkovsky 2013 freikam, der ja in Haft gesessen hat?
Gut, dass Sie das auch ansprechen, weil das war auch Teil einer gigantischen Geschichte, die noch nicht verarbeitet worden ist. Hans-Dietrich Genscher, unser ehemaliger Außenminister, hat sich konsultieren lassen von Anwälten von Khodorkovsky, auch von der Bundeskanzlerin Merkel, und hat nachher sozusagen einen Auftrag angenommen, in einer Geheimdiplomatie versuchen, Putin umzustimmen und Putin dazu zu bewegen, Hodorkovsky freizulassen.
Und was haben Sie gemacht?
Ich habe Genzer unterstützt. Kurz davor war er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis. Ich habe mit ihm vieles gemacht und er hat mich zu sich gerufen und gesagt, ich muss ihn jetzt beraten in allen Fragen. Er wird sich nur mit mir beraten und auch weniger mit dem Auswärtigen Amt. Er will, dass nicht so viele Leute darüber erfahren und ich dürfte noch nicht mal mit meiner Frau darüber reden. Und ich habe ihm das geschworen und wir haben 2 Jahre lang ständig in Kontakt gehabt und an dieser Strategie, wie man Hodorkovsky rausbekommt, gearbeitet. Und zum Schluss haben wir dann diesen großen Brief geschrieben, den Hodorkovsky unterschrieben hat, um eine Amnestie von Putin zu erhalten.
Ein Brief an Putin, den
Hodorkovsky unterzeichnen wurde, wo er auf 3 Dinge verzichtet hat. Er hat darauf verzichtet, in Russland zu leben. Er musste ausreisen nach Deutschland, weil seine Mutter dort im Krankenhaus lag. Zweitens hat er sich verpflichtet, nicht mehr zu versuchen, seine ehemalige Jukos-Firma zurückzubekommen, die damals ja auch schon veräußert wurde an russische Oligarchen. Und drittens, er sollte sich nicht politisch betätigen. Darauf hat er verzichtet. Was Putin natürlich erhofft hatte damals, war, dass die Olympischen Spiele in Sochi, die gerade dort anfingen, dass nach der Freilassung von Hodorkovsky vielleicht ein deutscher Politiker nach Russland fährt, was dann nicht eingetroffen ist.
Wie schaltet Alexander Rahn mal von Russland ab?
Ich gehe gerne auf den Athos, verkrieche mich dort in Klostern und schalte mein Handy ab. Oder ich spiele Tennis oder ich erziehe meine Kinder, die noch jung genug sind und viel ihren Papa brauchen.
Also Athos ist wieder russisch-orthodox?
Nee, eben nicht russisch, sondern griechisch-orthodox.
Entschuldigung.
Und universal-orthodox. Das ist das, was für viele Katholiken vielleicht der Vatikan ist und für Mohammedaner Mekka. Für mich ist Athos etwas, wo ich zu den Wurzeln der Orthodoxie kulturell einen Bezug herstellen kann.
Aber wenn Sie sagen Vatikan, der Vatikan verglichen mit der orthodoxen Kirche ist ja heutzutage ein Hort von Liberalität. Sie haben sich vorhin selber als Liberalen bezeichnet.
Ich finde, dass die russisch-orthodoxe Kirche, genauso wie die serbische und die anderen orthodoxen Kirchen sich auch, die bewegen sich nicht so nach dem Zeitgeist wie die katholische oder die protestantische Kirche, aber die verharren doch nicht irgendwo im Mittelalter.
Das kann ja, aber diese Homophobie, die da nach wie vor betrieben wird, das ist doch... Können Sie das mit Ihrem christlichen Gewissen? Können Sie das
nein,
mit Ihrem christlichen
nein,
Gewissen vereinbaren?
Ich stimme auch dem nicht zu, wie Sie das sagen. Es ist keine offizielle Homophobie seitens der russisch-orthodoxen Kirche. Ich habe mich viel mit Priestern auch unterhalten über diese Frage und auch ein homosexueller und ein lesbischer Mensch werden dort als gottgeschaffene Menschen, als Christen behandelt.
Das aber ist diskriminiert. Halt
so. Nicht in der Kirche. Warum? Es ist, was in Russland in den letzten Jahren passiert ist, dass man die Werbung für Homosexualität das, was wir heute an Minderheitengesetzgebung natürlich weiter erreicht haben, verändert haben im Westen, ja Gott sei Dank, dass das in Russland eben nicht erfolgt ist.
Aber die dürfen nicht demonstrieren, die müssen damit rechnen, dass sie eingesperrt werden, wenn sie demonstrieren.
Ja, gut, es ist so. Aber wo waren wir vor 30 Jahren? Geben Sie den Russen nochmal 10, 15 Jahre, dann werden die auch woanders stehen, als sie heute stehen. Partnerschaft der Geduld.
Was heißt auf Russisch jetzt Ihr Wort in Putins Ohr?
Ich muss anders sagen. Надеемся, что Путин это видит.
Спасибо.
Пожалуйста.
Alexander Rahr, Historiker und Politikberater, Buchautor. Klaus Bokatzky sagt Danke und Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.